Ja, bei mir in der Mädchenschule kam da noch Knecht Ruprecht.
Ja, bei dir kam die Nonne. Die hat das nicht nur Weihnachten gemacht.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavnitsch.
Folge 66.
Expectations.
Ach du Scheiße.
Was?
Fangen gleich an. Ich lese gerade, dass 70% der Berliner Haushalte im Winter stundenweise der Strom abgestellt werden könnte. Und die Polizei bereitet sich schon auf einen Blackout in Berlin vor. Matthias, ich drehe durch.
Aber für Winter erst.
Ja, also jetzt halt demnächst halt. Weiß ich ja nicht, wann.
Müssen wir uns jetzt beeilen mit der Aufnahme der Folge, weil gleich jeden Moment
ja,
Stopp komm, sein könnte.
Komm, lass anfangen.
Habe ich schon längst. Ich habe schon ab Ach du Scheiße aufgenommen. Und damit hast du wunderbar eingelöst, was ich mir sowieso vorgenommen hatte für die Folge heute, dass es unerwartet anfängt. Mit
ja,
Ach du Scheiße.
Die Leute haben jetzt Prepper-Iris gehört, ja.
Oh, ich habe noch eine zweite Iris, die ich den Leuten präsentieren kann. Und zwar die Soundcheck-Iris. Normalerweise machen wir einen kurzen Mikrotest und dann überspielen wir den. Weil dann ist klar, die Qualität stimmt.
Das hast du jetzt nicht.
Ich habe den von vorhin, ich habe das abgespeichert.
Nein!
Okay, ich spiele es einmal ein, was du gesagt hast. Test, so klinge ich.
Hallo, Schwanz.
Und ich hatte nicht mal Zeit zu lachen oder so vorhin. Ich habe einfach nur völlig perplex diesen kleinen Soundcheck abgespeichert und gedacht, gut, haben wir doch schon mal ein Intro. Das ist doch schön. Ich will gerade fragen, was ging dir durch den Kopf, als du das gesagt hast? Aber selbst das klingt falsch.
Ich muss da an meine Mutter mit Magnum Schwanz denken.
Ah, ja, ja, ja.
Ne? Also für alle, die die Geschichte nicht kennen, meine Mutter hat mal im Kiosk einen Polizisten bedient und der wollte ein Magnum Sandwich kaufen. Und ich weiß nicht, was in dem Moment in meine Mutter gefahren ist. Sie hat halt permanent, also wirklich 3-4 Mal hintereinander, Magnum Schwanz. gesagt. Und ich bin gestorben vor Lachen. Ich habe den ganzen Tag gelacht. Ich habe so schlimm gelacht, dass die Leute dachten, ich wäre bekifft. Okay, Matthias, ich habe jetzt eine Frage.
Ja, darf ich erst noch was anderes machen oder musst du direkt zu der Frage?
Darfst du auch was anderes vormachen.
Ja, ich muss dich nämlich noch was fragen. Also damit, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off. Wir haben noch nicht begrüßt und du hast mir diese Woche erzählt, dass du ein Hallo-Spiel gespielt hast. Ja? Du hast angefangen, mir das zu erzählen. Ich habe gesagt, hör auf. Das mach das doch im Intro von der neuen Folge. Was meintest du mit dem Hallo-Spiel?
Also, es gibt Dinge, die ich nicht gut finde. Zum Beispiel, wenn man nicht Hallo sagt.
Ja.
Ich finde, das ist unanständig. Und ich merke das einfach, wenn zum Beispiel Nachbarn oder Freunde oder Leute irgendwie auf der Straße, Kollegen, nicht Hallo sagen.
Ja.
Ich finde das nicht gut. Und was mache ich? Ich bin richtig radikal. Ich bin so ein Sonnenschein. Die schaffen das gar nicht, mir aus dem Weg zu gehen. Ich sag sowas von freundlich und so liebevoll Hallo, dass die mir Hallo sagen müssen. Es ist mir scheißegal, ob die Person mich mag oder nicht. Das ist mir wurscht. Es wird Hallo gesagt. Ja. Das ist total wichtig. Und ich hatte das mal bei meinen Ex-Kollegen, da war das auch so auf der Etage, die haben sich nicht morgens Hallo gesagt.
Mhm.
Und ich habe das radikal eingeführt.
Und zwar einfach manipulativ, indem du so Sonnenschein aufdringlich gegrüßt hast, dass man zurückgrüßen musste. Oder
ja.
Habt ihr drüber gesprochen?
Ja, na klar. Erstmal habe ich so gegrüßt und irgendwann mal habe ich auch die Leute damit konfrontiert.
Hast du eine Mitarbeiterversammlung eingerufen?
Ja, so ungefähr. Und dann gab es einen, Stefan, liebe Grüße, der hat halt morgens nie Hallo gesagt. Wirklich
ja.
Nie. Und der ist aber super lustig und super cool. Und als ich ihn dann irgendwann mal damit konfrontiert habe, hat er selber gemerkt, scheiße, das ist eigentlich so ein Bild, das er gar nicht von sich nach außen tragen möchte.
Mhm.
Und dann hat er auch immer sehr freundlich und strahlend morgens Hallo gesagt. Und es hat uns allen gut getan.
Glaube ich, sofort.
Dass wir das getan haben. Und ich finde, das ist wichtig. Ich bin Hallo-Beauftragte.
Sehr schön. Dann, liebe Hallo-Beauftragte, zurück zu deiner Frage, die du mir stellen wolltest. War wahrscheinlich was völlig anderes, ne?
Ja. Okay, Matthias. Die Frage der Fragen, die diese Woche mich beschäftigt hat.
Mhm.
Preppen wir jetzt für diesen Winter oder nicht?
Das ist ja eigentlich eine Frage nicht fürs Intro, sondern fürs Thema. Was tun wir in Erwartung dieses Winters? Ich bin leider überfragt. Ich weiß nicht genau, ob wir uns vorbereiten wollen. Also ich merke, dass wir von Nachbarn komisch angeguckt werden, wenn wir 100 Teelichter mit nach Hause bringen.
Das ist meine einzige Prepper-Vorsorge gewesen. Ich habe 100 Teelichter gekauft, weil ich mir gedacht habe, wenn wirklich Stromausfall ist, dann hätte ich ein paar Teelichter. Wir haben sonst nichts. Matthias, wir haben nichts. Wir haben vielleicht 1 bis 2 Tage Vorrat im Kühlschrank und in unseren Regalen. Aber was haben wir denn, wenn wir kein Wasser haben, keinen Strom haben? Wir können doch nicht mal die Nudeln aufwärmen oder so. Wir haben nichts. Wir haben noch nicht mal eine Taschenlampe.
Stimmt, nur am Handy. Und das geht ja doch auch irgendwie nicht. Weißt du, was wir dann haben, wenn es hart auf hart kommt?
Hm?
Ein scheiß Problem.
Was ist ein scheiß Problem?
Ich habe ja etwas weniger ein Scheißproblem, was ihr vielleicht jedoch beantworten könnt. Und wenn es nur als Nachricht hier ist, ich bin gerade in der Oberstufe, ich mache gerade bald mein Abi, also 1,5 Jahre, ne? Und wir haben im Moment das Thema Sprache im Deutsch. Und dann haben wir heute einen relativ interessanten Text darüber gelesen, dass eine Studentin, 2010 war das, glaube ich, eine Studie durchgeführt hat, wo sie Leute Slogans in Englisch und in Deutsch aufgeführt hat und die Deutschen besser angekommen sind. Nun hat mich das an dich erinnert, Iris, weil ich meine, du bist ja in der Werbebranche und deswegen würde es mich interessieren, was hältst du eigentlich von so englischen Slogans oder beziehungsweise deutschen Slogans, wie stehst du dazu, was findest du besser? Vielleicht haben die anderen ja auch eine Antwort darauf.
Ach Iris, ich bewundere dein Fingerspitzengefühl manchmal wirklich sehr. In der Auswahl einer Sprachnachricht als Scheißproblem, nachdem wir gerade über etwas gesprochen haben, was wirklich viele und irgendwie nicht mit guter Laune begleitet, beschäftigt, die Energiekrise, bringst du als Sprachnachricht ein Scheißproblem, wo man suchen muss, wo denn eigentlich das Problem ist. Es lautet was? Deutsche oder englische Slogan?
Aber das sind doch die Probleme, die wir uns immer gewünscht haben.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und?
Das ist fantastisch. Ich finde, wir sollten auch über diese Probleme genauso streiten in der Öffentlichkeit wie über alles andere. Einfach alles auf das gleiche Level setzen.
Finde ich einen grandiosen Ansatz, Iris. Der liegt auch voll im Trend. Das machen alle gerade. Jedes Problem auf die gleiche Höhe holen.
Es ist echt so, ne? Und dann, dadurch sind wir alle so fertig.
Ja.
Wir können nicht mehr.
Gut, tragen wir dazu bei und erschöpfen uns an dieser Frage. Erzähl mal, was ist deine Antwort auf dieses Problem?
Ich habe das Problem schon seit 10 Jahren in der Werbung. Mein Problem war immer, ich habe einen guten englischen Slogan gefunden oder einen englischen Claim.
Mhm.
Und dann ging das in die sogenannte MAFO, also Marktforschung.
Mhm.
Und das ist immer so eine Kontrollgruppe. Das sind dann meistens 20 Leute, vielleicht auch mehr. Und die bewerten dann, wie gut ist dieser Claim, wird der verstanden? Ja, meistens kommt dann immer raus, eigentlich zu 95%, man soll den auf Deutsch übersetzen, dann wird er von allen verstanden und besser angenommen.
Ja.
Also Deutschland liebt deutsche Claims. Das ist definitiv so. Wir haben sogar das Problem mit unserem Podcast, Matthias.
Was willst du ihn umbenennen?
Ich meine, Couple of, ne? Bis das überhaupt mal Leute verstanden haben, dass das ja Couple of Questions und also dass es immer ein Thema hat.
Ja.
Aber Leute, wenn wir das jetzt auf Deutsch übersetzen würden,
naja,
das
würde
klingt
funktionieren.
So,
ein paar Fragen. Aber du hast recht, wie es klingt, ist komisch.
Oh mein Gott, das funktioniert ja.
Ja, Folge 1 wäre ein paar Scheißstürme gewesen.
Aber sonst funktioniert das.
Ja, aber
ein paar Erwartungen.
Ja, nur wie du sagst, der Klang erzählt etwas. Wir sind eigentlich, wollen wir hier ins Thema springen? Nein, wir haben ihr Problem noch nicht gelöst, oder? Weil es geht ja um Erwartungen. Was erwartest du, wenn du einen Podcast mit dem Titel Ein paar Erwartungen anmachst?
Ich habe oft drüber nachgedacht. Ich finde, Englisch ist so eine aktivierende, lockere Sprache.
Ja.
Deutsch ist sehr nachdenklich.
Ja.
Ein bisschen sperrig.
Und Wortspiele sind auf Deutsch halt auch oft angestrengt. So didaktisch, ne? Also so, Obacht, nun kommen 2 Bedeutungen in einer Formulierung. Für die Aufmerksamen ist das ein Kleinod.
Ja, das
während
stimmt.
Im Englischen kommt das irgendwie spielerisch und tänzelnd. So selbstverständlicher. So, aber wie beantworten wir das jetzt als, wenn es ein Problem ist? Wie lautet das Problem und was ist die Lösung?
Ich würde jetzt gerne eine kleine Marktforschung für Couple of einführen.
Sehr gut.
Also sollen wir uns umbenennen in ein Paar, also der Podcast, und dann halt immer ein anderes Thema.
Als ob du das nicht ignorieren würdest, wenn die Mehrheit für ja, bitte stimmt
euch. Ich würde das gerne wissen. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, ja. Soll der Podcast ein Paar heißen?
Gut, dann machen wir dazu auch eine Insta-Story mit einem Umfrage-Button und dann finden wir es raus.
Werbung.
Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So wird so eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich zweimal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCOUPLEOFF, alles groß geschrieben, HFCOUPLEOFF. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Um den perfekten Übergang ins Thema einzuleiten, was erwartest du, Matthias?
Nee, das darf ich nicht sagen, weil... jetzt sind wir wirklich drin. Das beeinflusst das Ergebnis. Wenn ich sage, was ich erwarte, dann wird ein Teil der Leute aus Trotz was anderes abstimmen.
Okay, dann machen wir trotzdem die Überleitung, ne?
Ja, ja, ja. Die ist super gelungen. Wir sind im Thema.
Das Thema.
Expectations. Wenn wir im Schnitt 100 Jahre alt werden würden, dann sind das 5200 Wochen, die wir auf dieser Erde haben.
Ja.
Woher habe ich diese Zahl?
Du hast 100 mal 52 gerechnet.
Oh.
Iris. Das ist aber wirklich jetzt. Das war ein richtig guter Zaubertrick, was du da gemacht hast.
Ich habe an das Video von kurz gesagt gedacht und ich habe bis heute nicht drüber nachgedacht, dass die das ja einfach nur mal 100 gerechnet haben.
Iris, deswegen haben sie diese hohe Lebenserwartung angesetzt von 100 Jahren, damit man einfacher über die Zahl sprechen kann. Die Lebenserwartung, die durchschnittliche in Deutschland, kommt in dem Video zur Sprache, ist bei 81 Jahren. Das wären dann also in etwa 4200 Wochen. Ja.
Genau, und jetzt lass doch mal diese 4200 Wochen nehmen. Weil mir geht's darum, welche Erwartungshaltung haben wir an unser Leben und was erzählen wir uns da eigentlich?
Mhm.
Und dieses Beispiel mit den Wochen finde ich so gut, weil es uns verdeutlicht, wie anders die Realität von dem ist, was wir uns da eigentlich innerlich vorstellen.
Mhm.
Also, bis wir 20 sind, verbringen wir circa 1040 Wochen. Das heißt, da haben wir unsere Kindheit, Jugend, wir sind nicht ganz so mit dem Leben so ganz so ernst. Ne?
Mhm.
2000 Wochen ist dann so der Ernst des Lebens mit Arbeit und Vorsorge und Kinder und was weiß ich nicht was. Und dann das Rentenalter sind dann auch nochmal so knapp 1000 Wochen.
Ja.
Das ist so scheiße.
Ja, je nachdem. Also wenn du diese 2000 Wochen oder selbst die Kindheit, ne, wenn das alles eigentlich nur in dieser Bedeutung von Erwartung, irgendwann wird's gut, verläuft, wenn du heranwächst und dabei denkst, irgendwann bin ich endlich erwachsen und darf selber bestimmen, dann bist du erwachsen und denkst dir, irgendwann hört das auf mit diesem ständigen Schuften und ich kann endlich genießen, was ich mir erarbeitet habe. Wenn du die so verbringst, dann ist es total, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das letzte Drittel auch noch scheiße verbringst, weil du mit Bereuen beschäftigt bist.
Das letzte Drittel sind sowieso nicht mehr 1000 Wochen, weil man sagt ja, bis Mitte 20 bis circa 65 sind diese 2000 Wochen.
Hm.
Blöd ist halt, dass unser Rentenalter jetzt höchstwahrscheinlich auch noch später sein wird.
Ja.
Also man diskutiert ja schon mit 71 oder irgendwie sowas oder 70.
Hm?
Meistens stirbst du dann auch noch viel früher.
Ja.
Das heißt, du hast vielleicht so 700 Wochen oder noch weniger. Du hast nicht viel.
Ja.
Und ich habe dieses Thema so oft in letzter Zeit mit meiner besten Freundin, weil wir das oft in unserem Bekanntenkreis, auch bei unseren Eltern sehen. Diese Menschen haben meistens ihr ganzes Leben lang nur funktioniert. in ihrer Kindheit funktioniert, weil die auch schon nicht einfach war, dann später einfach im Job nur funktioniert und dann kommen sie ins Rentenalter. Eigentlich ist dann alles ganz cool, aber sie wissen gar nicht, wie sie leben sollen, wenn sie nicht funktionieren.
Funktionieren müssen. Das ja, ist ja genau. Der Punkt, ne? Weil eigentlich, so, man kann es nochmal anders zusammenfassen, 3.000 bis 4.000 Wochen deines Lebens musst du funktionieren, also musst du den Erwartungen anderer irgendwie ja. Rechnung tragen und dann darfst du am Schluss zum ersten Mal deine eigenen Erwartungen an dein Leben ausformulieren und dich danach richten. Aber du bist es, da sind wir wieder bei Habits, du bist es so gewöhnt schon, dich den Erwartungen anderer anzupassen, dass das richtig schwierig wird für die allermeisten Menschen.
Ja, und jetzt haben wir aktuellen Trend in der Gesellschaft, da kommen wir mal zu meinen Erwartungen, die genau das Problem aufgreifen und sagen, ich muss ja nur die Erwartungen der anderen erfüllen. Ich denke jetzt mal nur an mich. Nur ja. An mich.
Schon
ganz früh, allein.
Schon in der 3000. Woche oder genau. Noch früher.
Genau. Mhm. Und ich denke mir, ja, ist aber auch ein bisschen scheiße. Mhm. Und ich muss selbstkritisch sagen, ich habe mit dazu beigetragen, weil ich 10 Jahre lang in der Werbung gearbeitet habe. Und die letzten 10 Jahre in der Werbung waren voll mit Claims und Slogans, die gesagt haben, du, du, du.
Ja, also auch wenn wir darüber vielleicht schon mal ein bisschen gesprochen haben sollten, über diese Du-Botschaften, du kannst, du bist, dieses Individuelle, vielleicht in der Folge Couple of Ads, ein paar Werbungen, dann ist das trotzdem ja hier nochmal total relevant bei Erwartungen. Weil was tut werbische Kommunikation? Sie weckt Erwartungen an ein Produkt oder an eine Leistung, die du in Anspruch nehmen möchtest oder so. Und wenn diese Formulierung, diese Kommunikation immer wieder ist, du bist, du kannst, du hast, es geht um dich, 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 dann ist das etwas, was natürlich in der Summe die Gesellschaft gestaltet. Dass wir eine Gesellschaft sind, in der wir sehr um uns als Individuen kreisen.
Mein Lieblingsspot ist ein Spot von Coca-Cola in den 70ern. Mhm. Das ist ein amerikanischer Spot. Und der wurde zu Zeiten des Vietnamkriegs aufgenommen. Manche kennen den Spot, weil er am Ende von Mad Men läuft. Das ist die allerletzte Folge.
Das ist für mich eins der befriedigendsten Enden von einer Serie. Mhm. Es ist so rund. Das hat alles, was wir in der Serie Mad Men insgesamt gelernt haben, ist in diesem Ende nochmal schön auf den Punkt gebracht.
Total. Und in dem Spot sieht man halt ganz viele unterschiedliche Menschen und die singen ein Lied, das über Gemeinschaft und Zusammenhalt und wie sie gemeinsam die Welt verändern können. Und alle von denen haben eine Flasche Coca-Cola in der Hand. Und ich habe das damals im Studium gesehen und ich war so bewegt. Mhm. Ich habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, das kann Werbung. Und ich war richtig, ich bin rausgegangen aus dem Raum und habe mir gedacht, ich werde jetzt die Welt verändern.
Wolltest du der Welt eine Cola kaufen? So heißt der Song, ne? I want to buy the world a Coke.
Ja, und ich habe auch mal ein Interview mit dem Macher des Spots gelesen und der hat auch gesagt, das war so seine Idee, so dass, als er am Flughafen war und er hat diese ganz vielen unterschiedlichen Menschen gesehen, dass die doch einfach miteinander reden sollen, dass die nicht gegeneinander sein sollen und dass man sich dann einfach gegenseitig eine Cola ausgibt. Mhm. Und jetzt, wo ich älter werde, sehe ich den Spot halt mit ganz anderen Augen.
Ja.
Weil ich plötzlich merke, dass eigentlich da in den 70ern in der Werbung das ganze Drama angefangen hat. Wir haben mit Werbebotschaften Dinge verkauft, wie zum Beispiel ein Zusammenhalt in der Gesellschaft, der einfach nicht wirklich da war, wenn du es an eine Marke knüpfst.
Ja.
Ich habe so viele Jahre versucht, die perfekte, geile, große Kampagne zu bauen für eine Marke, die uns alle in der Gesellschaft verändert. Ich habe immer gedacht, mit einer geilen Werbekampagne, da werde ich die Veränderung in der Gesellschaft, die ich mir wünsche, werde ich einleiten können. Ich habe das bis heute nicht geschafft und ich glaube langsam,
kannst die Erwartungen aufgeben, dass ja. Das klappt, ja.
Weil das falsch ist, weil es falsch ist, gesellschaftliche Wünsche, wie wir einen Zusammenhalt haben, an Marken zu knüpfen. Mhm. Aber ich hatte auch da schon damals immer das leise Gefühl, dass dieser Gedanke bescheuert ist. Und ich habe das immer daran gemerkt, dass ich gestruggelt habe.
Ja.
Kollegen von mir auch. Und also auch die Burnout-Rate wahnsinnig hoch.
Ja.
Weil man versucht hat, künstlerisch, gesellschaftlich an etwas zu arbeiten, was überhaupt gar nicht existiert, was überhaupt gar nicht passieren wird. Ne? Und das finde ich so spannend, dass ich jetzt gerade merke, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir das alle gemeinsam so stark in Frage stellen. Und auf eine ganz seltsame Art und Weise fühle ich mich unglaublich wohl in diesen unruhigen Zeiten.
Ja.
Weil ich mir plötzlich denke, hey, jetzt gibt es ganz viele Leute, die das mit in Frage stellen.
Ja. Mir geht's gerade ganz genauso. Ich merke richtig, dass meine Erwartungen an uns alle steigen, besser werden und sich auch besser anfühlen. Paradoxerweise, je mehr Katastrophen eigentlich parallel in der Welt stattfinden. Für mich hat das ein bisschen damit zu tun. Ich hole mal nochmal aus einer anderen Richtung aus, aber das fügt sich genau dem dann hinzu, was du gerade gesagt hast. Guck mal, wir leben ja in einem kapitalistischen System. Und du und ich sind jetzt nicht die großen Marxisten, die in jeder Folge sagen, Proletarier aller Welt vereinigt euch. Sind wir nicht. Aber trotzdem ist ja eine sachliche Kapitalismuskritik, das ist vielleicht eines der Hauptprodukte des Kapitalismus. Und das sind diese Werbebotschaften selbst, die sind ja, antikapitalistisch.
Und da will ich ganz kurz einfügen, ich habe doch mal davon erzählt, das ist so eine Studie, ich weiß nicht, ob es Yale oder Harvard ist, ich muss die auch irgendwann mal nochmal rauskramen, die haben das vorausgesagt, dass der Kapitalismus zwischen 2020 und 2030 kollabieren wird.
Genau.
Also und implodieren sogar, ne?
Richtig. Ja. Der wird nicht kaputt gehen, das ist das Faszinierende an diesem System, es wird nicht an seiner Kritik kaputt gehen. Sondern am Ressourcenmangel. Denn die Kritik ist ja ein Produkt des Kapitalismus. Und diese Werbebotschaften, von denen du sagst, in den 70ern fing das an mit diesen Weltverbesserungsbotschaften. Ich will der Welt eine Cola kaufen und sie in den Arm nehmen und miteinander und schön und gegen den Krieg und so weiter. Mhm. Das trägt sich bis heute und dann in Kombination mit Du-Botschaften. Du hast es in der Hand. Du machst die Welt besser, wenn du dieses Produkt kaufst. Das führt dadurch, dass es ständig enttäuscht wird, dass die Erwartung, die dir da gegeben wird, nie erfüllt wird, zu Zynismus. Und Zynismus ist als Thema eigentlich eine eigene Folge Couple of Cynics wert. Aber gerade will ich nur darüber sagen, es ist ja nichts anderes als die Aufgabe von Erwartungen. Du erwartest nichts Gutes mehr von dir, von anderen Menschen und von der Welt. Und suchst nur noch so einen letzten Bodensatz Humor in dieser Kapitulation.
Dazu habe ich eine Sprachnachricht.
Lass mal erstmal hören, okay.
Erwartungen, was ein cooles Thema. Ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Vielleicht kann ich dann eine Strategie entwickeln, wie ich besser mit Enttäuschung umgehe. Weil daraus, dass ich damit nicht so gut umgehen kann, hat sich dann das Motto entwickelt, dass ich keine Erwartungen mehr habe und dann auch keine Enttäuschung mehr erlebe. Ganz abstellen kann ich es natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt nicht mehr mit so krassen Erwartungen in Sachen rein. Und das hat sich bisher ganz gut bewährt.
Ja, das passt richtig gut zu dem, was wir davor besprochen haben. Ich will ihr nicht unterstellen, dass sie jetzt deswegen zynisch ist. Muss es nicht direkt sein. Aber zu diesem Umgang mit unseren Erwartungen in dieser Welt, in der wir leben. Ich habe das ja auch eingeleitet mit, ich bin eigentlich gerade ganz optimistisch bezüglich der Richtung, in die wir uns hier entwickeln. Weil bisher waren unsere Erwartungen immer entweder viel zu hoch, dass wir die ganze Welt retten können mit unserem Verhalten hier, oder wenn wir gemerkt haben, nee, das wird nichts, dann haben wir sie komplett auf Null runtergeschraubt und gesagt, dann sind wir jetzt halt zynisch. Dann geht halt gar nichts. Und ich habe den Eindruck, dass diese Krisen, die gerade überall stattfinden, uns helfen, das besser einzujustieren. Welche Erwartungen eigentlich realistisch sind, wie man eigentlich wirklich miteinander. Ich mache das daran fest, dass viele Menschen echt keinen Bock mehr haben auf oberflächliche Inhalte. Also jetzt ganz konkret ein Beispiel. Unser Podcast, den wir hier haben, mit den Wortmeldungen auch, die wir bekommen. Glaubst du, der hätte in den 90ern oder in den Nullern Erfolg gehabt? Glaubst du, das hätte irgendwer gehört?
Ich denke, da hätte man ganz andere Sachen hören wollen. Wir waren doch so in den 90ern oder so, da waren wir doch eher so auf, wie viel Geld kann ich verdienen?
Exakt, da waren die Erwartungen noch voll hoch, ne?
Ja, man fand's voll geil. Wie berühmt kann ein Mensch werden? Ja. Wie reich kann ein Mensch werden? Wie sehr kann ich meinen Status zeigen? Und
wie
so weiter.
Cool kann man sein, wie unberührbar kann man sein, ja.
Ja, und jetzt sind wir alle an so einem Punkt, wo wir uns denken, ja, alles durchgespielt. Zumindest auf der Welt.
Aha.
Irgendwie fühlt sich's aber nicht geil an. Also bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich irgendwie sehe, wie Kim Kardashian auf Instagram das Leben durchgespielt hat und sich alles leisten kann. Ich habe nichts davon, wenn sie sich bei Corona eine eigene Insel leistet.
Ja.
Merk einfach nur, dass mein eigenes Umfeld irgendwie immer mehr leidet.
Mhm.
Also bin ich eher damit beschäftigt, mich mit eigenen, mit so gesellschaftlichen Werten auseinanderzusetzen.
Genau, weil ich behaupte, dass das Gegenteil auch schon durchgespielt ist, nämlich der Zynismus. Also dieses, ja dann halt, dann erwarte ich halt gar nichts, dann gibt's eh nichts. Mhm. Ich erwarte nichts von irgendwem. Das ist noch frisch, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, liegt längst hinter uns und wir sind doch gerade schon voll in einer neuen Phase. Nee, wir sind am Auslaufen dieses Zynismus. Und diese Nachricht, die wir da gerade bekommen haben mit dem, ja, ich fahre ganz gut damit, gar nichts mehr zu erwarten, das ist glaube ich, das letzte bisschen von diesem Zynismus und jetzt fängt was Neues an. Muss ja.
Ach, ich finde es auch so schade, wenn wir immer die ganze Zeit sagen, ich erwarte da nichts mehr, weil Erwartungen sind ja auch Ansprüche. Mhm. Und wenn wir alle keine Ansprüche mehr aneinander haben, dann wird es schwierig miteinander. Weil ich finde, wir müssen enttäuscht werden. Enttäuschungen sind sowas wie ein Barometer. Ein Barometer für meine Erwartungen.
Oh ja. Ja.
Und Enttäuschungen machen uns auch zu besseren Menschen, glaube ich. Wir brauchen das ein bisschen, dass wir enttäuscht werden, dass wir noch mal ein bisschen reflektieren können, weil ich dadurch ganz anders auf Menschen zugehe. Ich sag dir, Matthias, dadurch, dass ich so viel Enttäuschung in meinem Leben hatte, habe ich einen ganz anderen Blick auf Menschen. Ich verstehe viel mehr. Ich bin denen nicht böse oft. Manchen schon, aber vielen gar nicht.
Ja. Aber weißt du, was die Frage dabei ist, die auch in ihrer Sprachnachricht steckte, weil sie ja gesagt hat, vielleicht lerne ich ja was darüber, wie man mit Enttäuschungen umgeht. Wenn du das jetzt so sagst, auch diesen Satz, Enttäuschungen sind doch ein Barometer für deine Erwartungen, sind ein Kompass dafür, wohin du deine Erwartungen und Ansprüche überhaupt setzen sollst.
Mhm.
Hattest du das dann von Anfang an oder wie bist du mit Enttäuschungen umgegangen? Bist du auf die Welt gekommen und hast gedacht, okay, cool, jetzt wird's toll. Das ist das Paradies.
Ich habe eine Sprachnachricht dazu.
Okay.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich glaube, die schlimmste Enttäuschung ist das Erwachsenenleben an sich. Wenn man sich überlegt, was man sich als Kind immer vorgestellt hat. Also bis heute ernähre ich mich nicht nur von Süßigkeiten. Ich musste mich noch nie aus einem Moor befreien oder aus so einer Treibsandgrube. Ich habe noch nie ein Abenteuer erlebt. Ich bin noch nie durch eine Falltüre gefallen. Und ich meine, wir haben uns auf diese Dinge vorbereitet, als wir Kinder waren. Also ich finde, das ist schon eine irre Enttäuschung. Also das Erwachsenenleben an und für sich. Die Kindheit hat uns da einfach völlig falsche Vorstellungen vermittelt. Oder die Filme, was weiß ich. Schönen Tag euch beiden.
Als ich diese Sprachnachricht gehört habe, habe ich mir gedacht, ich kann die gar nicht fühlen. Also,
du hattest nicht so eine Kindheit, ne?
Nein, meine Kindheit war mega realistisch und halt auch beschissen in vielen Formen. Und ich kenne das nicht. Ich habe das nie verstanden, wie man Fantasiewelten aufbaut. Also es ist auch jetzt so, wenn ich irgendwelche Kinder draußen beobachte, wie sie an so einer Mauer stehen und dann sich da was vorstellen, was da ist, dann denke ich jedes Mal, guck doch genau hin, das ist eine Mauer.
Guck doch genau hin. Oh Mann.
Es ist wirklich, ich hab da keine Fantasie und ich glaube, oder es ist auch immer noch so, wenn ich heute weinende Babys sehe, denke ich mir jedes Mal, die verstehen gerade, welche Scheiße auf sie zukommt. Und ich muss sagen, bei mir ist es echt anders. Bei mir hat alles schlimm angefangen und es wurde von Jahr zu Jahr schöner. Und ich finde mein Leben jetzt sensationell. Ich liebe das.
Iris, ist das gerade ernsthaft eine Empfehlung von dir, dass wir Kinder so erziehen sollten, als Eltern alle, dass wir ihnen eine ganz, ganz schlechte Erwartung suggerieren von der Welt, damit sie nur positiv überrascht werden können?
Ich habe das manchmal voll in mir, ne? Ich habe das auch meiner besten Freundin empfohlen, als sie so ihre Kinder in bessere Schulen stecken wollte. Habe ich gemeint, nee, die sollen mit dem Ernst des Lebens konfrontiert werden. Aber da habe ich auch gemerkt, das ist Quatsch, was ich da denke. Ich finde es ein interessantes Sozialexperiment, aber ich finde es gut, dass es nicht so ist. Ja, aber ich kann das nicht nachfühlen, diese ganzen Fantasiesachen und so.
Ja, aber nur, weil du sie als Kind dann gar nicht hattest. Also du hattest auch aus dir heraus kein Interesse daran.
Ich habe auch heute keine Fantasie.
Du hast auch bis heute nicht Harry Potter gelesen oder sowas.
Nee, niemals. Nee. Aber ich habe eine Achtung davor. Also ich finde, das ist große Kunst. Also so Fantasiewelten aufzubauen, Science Fiction, das ist eine Kunst und die muss...
Du redest darüber genauso wie zum Beispiel über Schlager, würdest du nie hören, aber ist durchaus respektabel, wenn das jemand kann. Das muss man ja auch erstmal können.
Ja, es interessiert mich gar nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach nicht unsere Welt. Das ist nicht echt. Ich will die Dinge anfassen können. Das muss anfassbar sein. Wenn da eine Mauer steht, steht da eine Mauer. Und da ist da nicht irgendwie ein Tor zu irgendwas anderem. Das ist eine Mauer.
Du lebst halt in genau der richtigen Stadt, um solche Sachen zu sagen, ne? Ich stelle mir dich vor, zu Zeiten der Teilung, dass du an der Mauer stehst und den Leuten, die versuchen, irgendwie Fluchttunnel zu graben oder so. Was wollt ihr da machen? Das ist eine Mauer. Da kommt er nicht durch. Da gibt's halt nichts.
Ich glaube eher, dass die Fantasie... Ey, warum erzählt man den Kindern die Scheiße mit dem Weihnachtsmann? Ich raff's nicht. Ich raff das nicht. Warum macht man das bis zur 7. Klasse oder so, dass man so tut, als ob der Nikolaus kommt? Und dann, jetzt mal, ey, das ist perverse Scheiße. Da kommen Kinder und die setzen sich dann auf den Nikolaus drauf oder müssen sich auch über den drüber, nee, über Knecht Ruprecht, ne? Das ist doch dann der.
Der verprügelt die, ja, je nachdem. Ja.
Das geht ja mal gar nicht, dass Kinder dann kommen, ihren Po frei machen und dann mit einer Rute verdroschen werden. Ey, das geht gar nicht.
Aber glaubst du im Ernst, das macht heute irgendwer irgendwo so?
Ja, bei mir in der Mädchenschule kam da noch Knecht Ruprecht.
Ja, bei dir kam die Nonne. Die hat das nicht nur Weihnachten gemacht.
Ja.
Gut, aber nee, warte, ich muss zugeben, Iris, bei mir im Internat auch, da gab's das. Da haben ältere Schüler wirklich mit einer Rute, da kam ein Nikolaus und ich war einmal beauftragt, auch die Gedichte zu schreiben. Da hat mir ein Erzieher Infos über die anderen Schüler gegeben und ich sollte halt dann daraus Gedichte machen, die der Nikolaus vorliest. Und an all den Stellen, an denen was Negatives dann über den Schüler im Gedicht vorkam, haben zwei ältere Schüler als Knecht Ruprecht verkleidet, einfach draufgedroschen mit ihren Ruten. Und die haben sich auch nicht zurückgehalten. Deswegen, ja, aber, also ich gebe dir recht, das ist pervers, aber es ist halt ja auch katholisch. Also sowohl bei dir als auch bei mir und das ist streng katholisch. Wer wächst schon noch so auf heute?
Also es gibt immer noch viele Weihnachtsmänner in irgendeiner Kita und so.
Ja.
Mal ganz ehrlich, warum macht man das? Warum erzählst du denn dem Kind, du musst an den Weihnachtsmann glauben, der ist echt, der kommt, der macht's. Und dann wird's Kind ein Jahr älter. Was, du glaubst an den Weihnachtsmann? Was ist mit dir los, ey? Weißt du?
Das machen doch aber nicht die Eltern, das machen die anderen Kinder.
Ja, warum tut man das denn den Kindern an? Ich würde ganz anders damit umgehen. Ich würde sagen, ey, hört mal zu, Weihnachten ist eine feine Sache, soll weniger um Geschenke gehen. Damit man Weihnachten besser erkennt, gibt es einen Typen mit einem roten Anzug, mit einem langen weißen Kleid. Besser erkennt.
Dafür gibt es einen Kalender.
Das ist ein Key-Visual sozusagen. Und dann, das macht's ganz nett. Der kommt dann vorbei, dann kannst du dir was wünschen und so. Da gibt's noch einen anderen Idioten, den Knecht Ruprecht. Der ist, geh dem aus dem Weg. Geh dem einfach aus dem Weg. Wenn er dir was antun will, tritt zurück. Und also, weißt du, ich würde da anders damit umgehen.
Du hast mich erst ein bisschen gerade überfordert mit dieser ganzen Nummer, weil ich wirklich nicht wusste, was ich dir eigentlich antworten kann, warum man das macht.
Mhm.
Jetzt kommt aber, je mehr du mir das erklärst, was du einem Kind dann da erzählen würdest, desto mehr kommt mir doch eine Antwort, aus welcher Zeit das stammt. Iris, es gab früher keine Babysitter und Eltern hatten ein Berufsleben, in dem sie sich oft nicht kümmern konnten um ihre Kinder. Und dann war halt der Weihnachtsmann ein Babysitter-Ersatz, weil er hat alles gesehen und er hat ein goldenes Buch geführt, in dem hat er alles aufgeschrieben. Wahlweise auch Jesus und das Christkind und Gott und so, die sehen immer alles. Das war einfach ein kostenloser Babysitter.
Ja,
und
heute gibt's doch was anderes. Heute kannst du Drohnen nutzen, du kannst irgendwie
du kannst
kannst Kameras aufstellen. Das ist doch alles machbar.
Ja, und dann? Willst du dein Kind? Oh Gott, also Iris, was erwartest du, um mal zurück zum Thema der Folge zu kommen, was erwartest du, was mit einem Kind passiert oder welches Kind mehr Schaden nimmt? Das Kind, dem du über ein paar Jahre hinweg erzählst, es gibt da etwas, ein Christkind, Weihnachtsmann oder sonst irgendwas, das beobachtet dich und führt ein Buch und es wird dich beschenken oder eben durch Knecht Ruprecht ein bisschen verprügeln. Oder du erzählst deinem Kind, ich habe überall Kameras, pass auf, wie du dich verhältst.
Ich würde natürlich beides nicht machen.
Ich dachte, du würdest beides machen.
Ich würde meinem Kind sagen, hör mal zu, ich muss arbeiten.
Benimm dich.
Wenn du 10 Euro verdienen willst.
Benimmst du dich.
Benimmst du dich. Das wäre der erste Job, den ein Kind bekommen würde.
Oh, und wir stecken noch voll in den kapitalistischen Lösungen. 10 Euro für gutes Benehmen.
Das ist viel zu viel Geld, ne? Für ein Kind. Das ist viel zu viel. 1 Euro kriegt's.
In jedem Fall merkt man, dass du dir die Lösung aus allen Problemen noch kaufen möchtest.
Ich kaufe mir alle Menschen. Das ist ein hervorragendes System, was wir haben. Du kannst Probleme wegkaufen.
So, um den Bogen zurückzuschlagen zu den Werbungen, die den Mund zu voll nehmen und sagen, damit rettest du die Welt. Du würdest eine Zeitreisemaschine nehmen, zurück in die 70er und diesen ganzen Trend von den Weltverbesserungsmessages abändern auf... Ich kaufe euch? Was wäre der richtige
Trend? Natürlich, ich würde
die
alle kaufen. Ja. Ich würde krassesten Lobbyismus führen, damit die Welt ernsthaft gerettet wird.
Aber transparent, das ist ja der Punkt gerade. Du würdest keine falschen Erwartungen kreieren, sondern ganz transparent sagen, Leute, das ist Lobbyismus, ich bereichere mich daran, springt auf und macht mit oder
ich
macht euer
nicht,
eigenes Ding.
Mir geht es gar nicht darum, dass ich mich bereichere, aber ich würde die Sachen einfach anders machen. Nehmen wir zum Beispiel Zucker. Wenn du jetzt mal versuchst, dich ohne Industriezucker in irgendeiner Form zu ernähren, dann wird es im Supermarkt echt schwer. Ja. Ne? Und es liegt daran, dass die einfach günstig produzieren können und dass die das alles so aufbauen können, wie sie wollen. Ich würde das den Leuten erschweren, dass die das nicht mehr einfach so machen können, dass die Hersteller viel krassere Steuern bezahlen müssten, dass wir das Ganze umleiten. Also an die Sache, also so würde ich da rangehen. Oder nimm doch Patagonia, so heißen die, ne? Mhm. Die haben doch jetzt ihre Firma der Erde geschenkt, mehr oder weniger.
Sozusagen. Wir warten mal ab, ob das sich auch irgendwann schon wieder als eine Enttäuschung entpuppen wird, wie das so oft ist, wenn Weltverbesserungsaktionen passieren. Aber jetzt auf den ersten Blick scheint es eine tolle Aktion zu sein.
Ja, und ich glaube, da muss die Welt hingehen.
Genau, und das ist aber das, was ich auch meinte mit meinem Optimismus. Ich habe den Eindruck, weil es gar nicht anders geht, wir müssen aus Ressourcenmangel. Die Realität zwingt uns, dieses System zu verändern und nicht mehr unsere Strömungen. Weißt du, nicht mehr Gruppierungen, die sich zusammentun und sagen, Schluss damit. Die Realität macht es unumgänglich. Wir müssen. Klar wäre das schöner gewesen, wenn wir schon angefangen hätten, wirklich effektiv die Welt zu verändern, als wir noch nicht wirklich mussten, sondern konnten. Aber ich verzeihe uns das irgendwie ein bisschen, dass wir einfach nicht weit genug waren, so darüber zu kommunizieren, dass wir wollten.
Dazu habe ich auch eine gute Sprachnachricht.
Hallo Iris und Matthias. Okay, jetzt kann ich endlich mal irgendwie gefühlt was zu eurer Sendung beitragen. Erwartungen ist nämlich ein ganz spannendes Thema. Ich kann Erwartungen haben und oft ist man enttäuscht, weil der andere die Erwartungen nicht erfüllen kann. Was man nämlich vergisst oft, wenn man Erwartungen an andere hat oder an sich selber, aber vor allem an andere, dass man die auch kommunizieren muss. Weil wenn die Erwartung nur im Kopf stecken bleibt, dann wird man eigentlich immer enttäuscht, weil der andere ist nicht verantwortlich dafür, dass sich die Erwartung erfüllt, sondern wenn ich es kommuniziere, dann kann der andere die Erwartung erfüllen oder eben auch nicht. Aber nur Erwartungen zu haben, ohne das zu sagen, die Rechnung geht nicht auf.
Genau das meine ich. Das ist schon wieder. Wir hatten ja vorhin diesen Punkt, entweder sind die Erwartungen viel, viel, viel zu hoch. Man kannst du nur enttäuscht werden, weil da kommt nichts dran in der Realität. Oder aus Trotz und Enttäuschung, weil du zu oft halt erlebt hast, das wird eh nicht erfüllt, schraubst du sie auf 0 runter. Bei beidem fehlt aber genau das, was sie beschreibt. Ein realistischer, einladender, kommunikativer Ansatz. Den Menschen oder wem auch immer, von wem du was erwartest, das müssen ja nicht immer nur Menschen sein, das können ja auch, kann ja eine ganze Firma sein oder was auch immer, so zu kommunizieren, was du eigentlich erwartest. Und das ist nicht synonym erwartest mit verlangst, weil dann wird's schon, dann kannst du beim anderen Trotz auslösen. Nee, was du erwartest, das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendjemand darauf reagieren kann.
das mit dem Trotz auslösen, ne? Ich muss da jedes Mal daran denken, als ich noch Studentin war und in den Frankfurter Schubklassen so ein Projekt gemacht habe. Und da hatte ich so einen Lehrer, der hat einfach gar nichts mehr von seinen Schülern erwartet. Mhm. Und der hat das auch in seine Kommunikation mit reingebracht. Also selbst wenn er versucht hat, wohlwollend zu kommunizieren, hast du eine totale Abwertung gehört.
Dazu gibt es richtig Experimente, ne? Wusstest du das?
Nee.
Es gibt erstmal Experimente mit Ratten, wo ein Forscher einer Gruppe diese Ratten übergeben hat und er hat an die Käfige Schilder gemacht, wo einfach nur drauf stand, dumme Ratte, kluge Ratte. Und dann, das war aber random, das war einfach nur so hat er das halt zufällig ausgewählt. Und die haben die Ratten entsprechend behandelt und die Ratten haben sich dann auch entsprechend verhalten und konnten die Aufgaben besser oder schlechter lösen. Einfach nur aufgrund der Art, wie sie behandelt wurden. Und das, genau das, wurde auch mit Schulklassen gemacht. Dass man den Lehrern vorher gesagt hat, das und das und das ist ein besonders kluger Schüler und die sind besonders dumme Schüler. Das stimmte gar nicht, es war einfach nur also fürs Experiment. Durch das Verhalten des Lehrers hat sich dann halt das erfüllt, was man so eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Ne?
Das sind exakt meine Beobachtungen. Mich hat das echt schockiert zu sehen, dass manche, die das sogar studiert haben, weißt du, so, die im Pädagogikbereich arbeiten, dass sie nicht verstehen, dass man nonverbal jede Menge mitkommuniziert.
Ja.
Ich habe eine Sprachnachricht bekommen die Woche, die habe ich sehr gefühlt.
Ja, guten Morgen erstmal. Ich habe gerade eure Story gesehen und musste da direkt als Arbeiterkind dran denken, dass ich von der Uni erwartet hätte, dass um mich herum andere Studenten extrem viel Ahnung haben. Und da wurde ich maßlos enttäuscht. Also als Erstsemester haben alle genauso viel Ahnung wie man selbst. Und zwar gar nicht. Und auch viele DozentInnen und ProfessorInnen haben auch wenig Ahnung, weil das dann aus deren Zuständigkeitsbereich fällt. Und es ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil man dort von Stelle zu Stelle geschickt wird. Und genau, ja, das wollte ich einfach nur loswerden. Das wurde im ersten Semester bei mir ein bisschen enttäuscht.
Weißt du, woran mich das erinnert?
Hm?
In unserem ersten Jahr hast du ja, als du mich kennengelernt hast und verstanden hast, ich komme da aus so einem Haushalt, wo der Vater Archivar war und die Mutter Lehrerin und so. Du hast mich dann als Kind aus einem Bildungshaushalt betrachtet.
Ja.
Und mir genau wie sie auch kommuniziert, dass du immer dachtest, das Bildungsbürgertum, das wäre wahnsinnig interessant und schlau. Und als ich dir dann gesagt habe, nee, die stinken.
Ja.
Da sind so viele, die Mundgeruch haben und ja, die eigentlich nur nicht, also die wirklich nicht so gut wissen, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen.
Ey, das hat so meinen Blick geschärft. Bei mir war das zum Beispiel ja früher so, dass ich alles sehr einfach betrachtet habe. Also es gab zum Beispiel die, die Hip-Hop hören und die, die eher Rock- und Alternative-Zeugs hören.
Mhm.
Und dann dachte ich, die, die so eher im Alternative-Bereich sind, die sind bestimmt ein bisschen nachdenklicher und so. Also so sehr stupide gedacht, ne? Und umso älter ich wurde, umso mehr habe ich gemerkt, das ist alles in jedem Bereich extrem vielschichtig. Und so hatte ich das mit dem Bildungsbürgertum. Ich habe immer gedacht, boah, das sind die feinen Leute, die sind klasse. Die können tolle Sachen. Und die sind so schlau und so belesen und mit denen kann man so gut reden. Und dann kommst du und sagst, nee, die stinken.
Ey, aber also meine Mutter hört ja auch unseren Podcast nicht, dass sie das jetzt missversteht. Es ging nicht um sie dabei. Meine Mutter stinkt nicht. Oder auch um meinen Vater.
Aber du hast recht.
Wirklich allgemeiner so, ja, ja.
Ich habe dann jetzt mit ein paar Leuten öfter zu tun gehabt und habe mir gedacht, uiuiui, die stinken. Das war so richtig.
Aber nochmal zu diesem Punkt, dass man durch die Erwartungen, die man in sich trägt, sogar das Verhalten anderer und deren Leistungskraft beeinflussen kann. Das geht so extrem weit. Also diese Experimente dann einfach nur mit dem, das ist dumm, das ist schlau, ja, bei Ratten oder dann auch bei Schulklassen, das ist ja nur der Anfang. Das geht ja richtig weit, auch in Details, die erforscht werden, was sich eigentlich verändert. Wie schnell, wie langsam jemand läuft, das ist beim Militär ausprobiert worden. Wenn ein Ausbilder von bestimmten Soldaten glaubt, die können mehr als sie, ne, was die Erwartung ist. Glauben, was ich jetzt gesagt habe, ist auch das falsche Wort. Nehmen wir das Thema Placebo. Ich glaube, ganz viele denken, bei Homöopathie ist Glaube das Wichtigste. Aber eigentlich geht es um Erwartung. Das ist viel konkreter. Glaube ist ja was vielleicht Spirituelles, Esoterisches und so, ne? Muss es nicht sein. Man kann auch als jemand, der sagt, nee, keine Ahnung, ob das geschüttelt wurde und in welcher Konzentration das Kügelchen gerade ist. Ich habe einfach eine ganz stupide, weltliche Erwartung. Ich nehme das, es geht mir besser. Das hat so viel Kraft. Und dann eben auch wieder, manche, die fest an Homöopathie glauben und davon überzeugt sind, die bringen ja das Argument, ja, aber warum funktioniert es denn dann bei Babys und bei Tieren? Weil sich das sogar so weit überträgt, dass deine eigene Erwartung mit einem Tier oder mit einem Baby was macht, physisch. Wenn du erwartest, ich habe meinem Baby jetzt Globuli gegeben, das wird jetzt bald aufhören zu schreien, dann tut es das und zwar nicht aufgrund des Zuckers, aufgrund der Zuckerkügelchen, sondern aufgrund deines Verhaltens. Und das sind so viele kleine Sachen. Wie viel Blickkontakt du mit jemandem hast, von dem du was erwartest. Welche Distanz du einnimmst und so.
Man spürt doch auch die Energie vom anderen. Das ist kein Hokuspokus, das ist echt so. Man spürt es total, zum Beispiel, wenn du nervös bist und du sagst nichts und du hast noch nicht mal Blickkontakt mit mir, dann spüre ich, aber wir sind im gleichen Raum, dann spüre ich das.
Du forderst mich da auch richtig heraus, muss ich mal übrigens sagen. Das ist, ich muss richtig lernen, wie ich damit umgehe. Weil du mich schon auf Sachen ansprichst, die noch wirklich ganz klein sind bei mir, wo ich mir selber auch noch nicht immer hundertprozentig sicher darüber bin. Komm, wir machen es mal komplett transparent. Bei der Folge heute. Ich hatte schon bei der letzten Folge Couple of Impostors Anflüge von Impostor-Syndrom, ob ich gerade vielleicht ein bisschen mich übernehme und ob man mich durchschaut, dass ich manchmal nicht alles selber komplex durchdringe, wovon ich spreche. Und heute wieder bei Erwartungen. Ich habe Erwartungen an mich und weißt du, allein das jetzt gerade. Ich habe einen Stress. Und du siehst das schon lange, bevor das überhaupt sich richtig äußert bei mir, benennst es. Und ich weiß manchmal nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich immer erstmal Nein sagen will dazu. Habe ich nicht. Nein, nein, ich bin locker. Ich kann gerade frei darüber reden und so. Und weiß halt, ja, eigentlich hast du recht, irgendwas ist gerade, aber ich weiß halt noch nicht, was. Bis ich dann irgendwann geknackt bekomme, ich habe vorhin ein Thema angefangen und das aber noch nicht zu Ende gebracht, muss ich noch machen. So war es heute.
Weißt du, Matthias, du fühlst dich direkt bedroht, wenn ich sowas fühle.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Du könntest mir einfach mal vertrauen.
Das tue ich doch. Ich kann ja nichts dagegen tun, dass ich mich bedroht fühle. Auf irgendeiner Ebene passiert das halt.
Ich glaube echt, das ist auch sowas, was so tief verankert ist in der Gesellschaft. Und ich habe heute einen richtig guten Zeitartikel gelesen. Und da ging es darum, dass wir auch fremden Menschen wieder mehr vertrauen sollten. Also dass sowieso einander Vertrauen uns echt gut durchs Leben bringt. Dass wir entspannter durchs Leben gehen und dass es uns mehr gibt, wenn man mehr vertraut. Und ich glaube, dass das auch was mit den Erwartungen zu tun hat.
Na klar, wenn auch Vertrauen ist ja eine Erwartung.
Genau. Und wenn wir alles runterschrauben, dann vertrauen wir uns alle gegenseitig weniger.
Ja.
Und dass man das wieder hochschraubt, um wieder mehr Vertrauen zueinander zu haben, das ist, glaube ich, echt wichtig.
Iris, es ist wirklich schlau, aber wie machen wir das jetzt, dass das nicht auch zu einer Coca-Cola-Werbebotschaft wird? Vertraut euch mehr. Das könnte es ja nämlich auch sein. Wie geht es denn praktisch? Also, nehmen wir mich konkret. Wenn ich gerade so ein Problem mit meiner Nervosität habe, weil ich irgendwie noch nicht glücklich bin mit dem, was ich gesagt habe oder dass ich ein Thema gut wieder abgeholt und zu Ende geführt habe. Du merkst es mir an, dass ich da was Nervöses habe. Ich fühle mich bedroht und du sagst, vertrau mir. Wie kriege ich es praktisch hin, dass das keine Phrase ist, weißt du? Vertrau mir mehr. Was kann ich tun?
Dankbar sein.
Das ist deine Antwort?
Nee, ich glaube, so insgesamt ist es doch gut, wenn man einfach weiß, dass der andere, man ist nicht immer perfekt und das ein bisschen Gelassenheit damit reinbringen. Ja. Ich glaube, das ist es doch echt. Und also das hat ja auch einen Grund. Vielleicht warst du halt einfach auch nicht zwischendrin gut genug für deine Ansprüche. Und dann ist das doch total legitim und okay. Ich meine, guck mal, wie oft führe ich auch Kämpfe mit mir, wenn ich irgendwie konzeptionell irgendwie an was arbeite, dass ich dann denke, oh mein Gott, gar nicht, es ist ja wirklich, ich bin ja sehr zerstörerisch mir selbst gegenüber dann.
Ja, stimmt. Es ist dann wirklich dieser zu hohe Anspruch und dann führt der zu so einer Strenge.
Ja, und dann ist es, ich finde es voll okay, wenn man das mal hat.
Ja, okay.
Ja, ne? Dann haben wir die Sache geklärt, kommen wir zurück zur Dankbarkeit.
Ja, weil das ist dann schon, eigentlich ist es das Fazit der Folge. Es zieht sich diese eine Frage durch diese Folge, wie soll man eigentlich mit Enttäuschung und mit den zu hohen Erwartungen, die sich dann scheiße anfühlen und so, wie soll man damit umgehen? Und Dankbarkeit ist die Antwort, ne?
Ja, da gibt es ganze Studien auch dazu, dass wenn wir Dankbarkeit empfinden, dass sich unsere gesamten Gehirnströmungen und so weiter verändern und dass wir ganz anders auf die Welt blicken. Und es gibt halt Menschen, die haben das schon so sehr tief verankert, diese Dankbarkeit, und gehen halt mit sehr viel Dankbarkeit durchs Leben und gehen dadurch auch deutlich besser durchs Leben. Und dann gibt es halt die Leute, die eher mit Depressionen und mit anderen Dingen zu kämpfen haben und denen fehlt die Dankbarkeit, also auch dieser Blick darauf.
Ja.
Und das kann man üben, Dankbarkeit. Man kann das wirklich trainieren, dass man sich dankbarer fühlt.
Ich finde erstmal dankbar ein wesentlich besseres Ziel als glücklich. Weil das ja für sehr viele, wenn sie darüber nachdenken, was wollen sie erreichen, was wollen sie im Leben und so, was haben sie für Erwartungen ans Leben, dann ist es, ich will glücklich werden. Und eine Skepsis diesem Glücklichwerden gegenüber ist schon lange unterwegs, dass viele sagen, ich weiß nicht, also glücklich ist doch satt. Wenn man glücklich ist, so als Zustand, was willst du denn dann noch?
Ich finde das strange als Zustand. Ja. Ich finde glücklich sein natürlich, dass man ein Grundgefühl hat, dass ein positives Grundgefühl ist, aber dass du wirklich puren Glück spürst, den kannst du ja nicht dauerhaft, da bist du ja völlig dauerhaft auf Drogen.
Ja.
Ja.
Und mit dankbar ist es anders.
Ja.
Weil ich finde, also dankbar ist für mich nicht so assoziiert mit satt und nichts mehr wollen. Du kannst ja dankbar sein für das, was du hast oder bekommst und trotzdem weiter noch was wollen.
Ey, Dankbarkeit will auch nicht so viel von mir. Dankbarkeit ist so ein Gefühl, das ist irgendwie da. Aber findest du nicht auch, glücklich sein will viel von dir?
Ja, 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 ja.
Oh, das will so viel. Das muss irgendwie durch Lachen und Freude und Tränen und der Körper, der muss dann so viel arbeiten. Und ich
schon, möchte das einfach gar nicht. Glück viel von dir. Das ist richtig. Und ausblenden verlangt Glück auch von dir. Dankbarkeit nicht. Glück verlangt von dir, dass du bestimmte Dinge, die dein Glück gefährden oder in Frage stellen, ausblendest und die Augen davor verschließt. Dankbarkeit ist total fokussiert auf das, wofür du dankbar sein kannst, ungeachtet dessen, was sonst alles los ist. Es steht nicht im Widerspruch zueinander. Gut, jetzt ist auch dankbar sein keine absolut neue Botschaft und könnte auch wieder ein Werbespot werden.
Ja, aber die ist gut. Es muss ja nicht immer total originell und neu sein. Wir haben immer wieder die gleichen Themen auf der Welt. Aber ich finde, Dankbarkeit ist gut. Und das sollte man sich immer wieder hervorrufen. Ich merke das auch so ein bisschen, meine TikTok-For-You-Page, ne? Oh, die ist momentan richtig schlimm. Ja, ich weiß nicht, was mit meinem Algorithmus los ist, ob das an mir liegt, ob ich mir komische Sachen irgendwie angucke. Aber mein TikTok ist momentan sehr negativ. Für alle, die nicht wissen, was eine For-You-Page ist, das sind diese Videos, die mir angezeigt werden, die auf mich abgestimmt sind, was mir gefallen könnte.
Das ist der große Erfolg von TikTok, der Grund dafür. Weil erstmals eine App dich nicht nur gut erkannt hat, was dich eigentlich interessiert und dir dann mehr davon gegeben hat, das konnten andere Apps davor auch, aber es war eine Mischung aus, ich zeige dir, wovon ich weiß, dass es dir gefällt, aber ich biete dir auch neue Sachen an und erforsche dich dabei die ganze Zeit weiter. Was erwartest du, was du gerne sehen möchtest? Das war das ist das große Geheimnis der For You-Page auf TikTok.
Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich gerade permanent sehe. Also zum Beispiel auch ein paar schlaue Videos. Dann gab es zum Beispiel super viel zum Thema Kapitalismuskritik. Und dann gab es so eine, die ja auch neulich bei Markus Lanz war. Und dann hatte sie gemeint, ja, alle Ressourcen werden weggehen und dann wird es keine Designer mehr geben. Also sie hat wirklich wortwörtlich gesagt, Grafikdesigner, den Job, den wird es nicht mehr geben. Ja. Man wird nicht mehr fliegen, man wird dies und jenes nicht. Und ich fand das, ich weiß, dass das sehr fundiert ist, was sie sagt. Und das ist überhaupt nichts Falsches, ne? Sie hat recht mit dem, was sie sagt. Aber wie es rüberkam und wie ich die Videos gesehen habe und diese ganzen Reaktionen dazu, ne? Das hat mich so runtergezogen. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, den können wir auch in die Shownotes machen. Da ging es darum, dass die Ressourcen zwar weggehen werden, aber dass wir zu 50% eine Chance haben, dass die Welt sich komplett neu sortiert und dass das System wahrscheinlich noch viel besser, also dass wir sowas wie eine Art sozialen Kapitalismus und so weiter haben werden. Und da habe ich richtig gemerkt, ja, das ist dann wieder so ein internationaler Artikel und das ist viel positiver geschrieben als das, was ich jetzt in meinen Videos und so weiter sehe. Und dann ging das weiter auf meiner For You-Page mit komischen Typen, die irgendwas erzählen, was eine Frau irgendwie machen soll, nur in der Küche stehen und was, ach, keine Ahnung.
Und dann ganze, Reaktionen darauf,
die das aber eigentlich dieses ganze dumme Gelaber.
Ja.
Ich kann da überhaupt, ich kann mir das gar nicht antun. Und da habe ich gemerkt, Mensch, wir müssen noch mal wieder alle ein bisschen anders an so Themen rangehen. Also das wird immer krasser. Also zumindest bei mir, bei Twitter, bei TikTok, Instagram und so weiter, auch meine Bubbles. Das ist teilweise so dermaßen negativ, dass ich finde, so ein bisschen Dankbarkeit und auch die Perspektiven zu sehen, das ist gerade unglaublich wichtig in dieser Zeit. Auch, dass wir mental stabil bleiben.
Ja, das bringt mich sogar noch auf einen letzten Gedanken, eine letzte Erwartung. Eine optimistische Erwartung, die ich noch habe. Ich habe viele Sachen in letzter Zeit gesehen, also ist völlig klar, zieht sich durch die Folge, dass es auch um diese großen Erwartungen geht, was passiert. Was passiert im Winter und was passiert generell mit diesem System gerade, in dem wir leben. Was können wir danach erwarten? Weil wir schon so viel durchgespielt haben, was Alternativen zu diesem kapitalistischen System sein könnten, zu einer Zeit auch noch, als wir es wollen konnten und nicht mussten. Und da ist dieser Zynismus gegenüber anderen Worten, wie zum Beispiel Sozialismus, ne? Das ist so schnell als Reflex schon da, übrigens auch bei mir, ich würde mich nicht als Sozialist bezeichnen, dass man sagt, das hat doch eh keine Chance, das geht nicht. Und es gibt keinen Namen, es gibt keinen einzigen Begriff für irgendetwas, das wir als alternatives System wollen könnten. Und ich komme gerade auf einen Namen durch das, was du sagst. Was hältst du von Empathismus als ein System? Gut. Dass das der wichtigste Wert darin ist. Nicht das Kapital, nicht das Soziale, weil es so wahnsinnig vorbelastet ist. Und ich finde, es klingt ja auch, je nachdem, welche Perspektive, ein bisschen herablassend. Wir müssen uns sozial zeigen mit anderen. Nee, empathisch zeigen. Und zwar in jede Richtung. Sich hineinversetzen in andere Gruppen von Leuten, in andere Individuen, warum sie tun, was sie tun, sagen, was sie sagen, warum sie kommunizieren, wie sie kommunizieren. Dass das der wichtigste Wert wird.
Finde ich sensationell. Empathismus. Vielleicht haben wir das dann als neue Struktur irgendwann mal.
Vielleicht. Schön wär's. Ich wäre dankbar dafür. Lass uns das Outro mit dieser Idee von Dankbarkeit als wirklich konkretes Mittel gegen eine Überforderung mit den enttäuschten Erwartungen, zu hohen Erwartungen oder mit dem Zynismus, Abwesenheit von Erwartungen, dass wir mit Dankbarkeit jetzt darauf antworten. Also wirklich konkret auch an euch. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man das nicht nur als Konzept schön findet, sondern es macht, ausspricht, zu jemandem geht und sagt, weißt du eigentlich, wofür ich dankbar bin? Und dann etwas konkret nennen. Macht das mal jetzt, wenn die Folge vorbei ist. Lass uns mal auch, wofür bist du dankbar, konkret?
Ich bin dankbar für Menschen, die noch was tun, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.
Oh, das ist gut.
Also Beispiel meine Hausärztin, ne? Schreibt mir bei WhatsApp, klärt hier irgendwie nachts noch irgendwelche Dinge mit mir und die kriegt da keinen Cent dafür. Und die macht das einfach, weil die mich mag und weil der das wichtig ist, dass es da einem gut geht. Oder ich weiß nicht, es gibt einfach so Menschen, die trifft man immer wieder, die machen was, weil sie nichts dafür erwarten, sondern weil sie wissen, das bringt was Gutes. Man ist nett zueinander und man ist auch gerne nett zueinander und tut einem anderen gerne einen Gefallen. Und ich finde das schön, das macht unser Leben lebenswert. Ich bin wirklich dankbar für all diejenigen, die da mitmachen. Ich hätte gern so eine Gang, die das wieder cool macht, sowas zu machen. Weil wir, finde ich, ein bisschen zu sehr den Trend hinterhergehen, dass wir sagen, für alles braucht man eine Gegenleistung.
Finde ich richtig gut. Das heißt, ich muss jetzt auch gar nichts mehr sagen, ne? Du brauchst ja keine Gegenleistung, dass ich jetzt auch...
Ich brauche keine Gegenleistung.
Ich habe aber auch was, wofür ich dankbar bin. Ich habe doch zuletzt eine PR-Beratung mit Habeck gemacht. Und ganz kurz zusammengefasst war der große Aufreger, dass er bei Maischberger saß und über Insolvenz gesprochen hat und dabei wirklich nur vor allem den Unterschied betont hat zwischen Produktionsstopp, man kann ja aufhören zu produzieren und ist dadurch nicht automatisch insolvent. Und das haben ihm natürlich sehr viele zum Vorwurf gemacht, dass das eine semantische Unterscheidung ist, die alleine nicht ausreicht und so. Das war ein großer Aufreger und es klang halt nicht wirklich souverän und fundiert, wie er darüber gesprochen hat. Und ich habe eine PR-Beratung dazu gemacht, das soll ja auch in erster Linie Humor sein. Und worüber ich mich riesig gefreut habe und total dankbar dafür war, war, dass es Leute gab, viele Leute, die das sehr nuanciert gesehen haben. Also die darunter dann nicht einfach nur geschrieben haben, ja, scheiße, scheiß Grüne oder scheiß Habeck, gibt's auch. Mhm. Und andere, die so festgefahren sind darin, ihn immer gut zu finden in allem, mhm. dass sie deshalb die PR-Beratung diesmal scheiße fanden. Mhm. Sondern dass es sehr viele dazwischen gab, die gesagt haben, hey, es ist klar, was er eigentlich sagen wollte und was eigentlich noch besser gewesen wäre. Aber so wie es kam, ist es den Aufreger auch wert gewesen, kann man verstehen, die quasi schon Vorläufer des Empathismus waren, die verstehen konnten, warum das für Leute, die das sehen, die von einer Insolvenzwelle sich bedroht fühlen, ungeschickt kommuniziert war. Und die diese Nuancen wahrgenommen haben, das hat mich richtig gefreut, dass das viele so verstanden haben, so differenziert. Bin ich dankbar für.
Ich bin dankbar für alle, die unseren Podcast teilen und so.
Komm, wir brechen auch die Erwartungen und fordern diesmal gar nicht dazu auf, sondern bedanken uns nur bei allen, die das schon mal gemacht haben. Danke an alle, die uns schon mal 5 Sterne irgendwo gegeben haben.
Danke für eure kreativen Nachrichten und auch immer für das tolle Feedback. Und fühlt euch bitte niemals unter Druck, weil ich das die Woche von ein paar Leuten gelesen habe, ja. dass wir immer so sagen, seid kreativ oder wir wollen eure kreativen, lustigen Nachrichten. Ihr seid das.
Sowieso.
Also jetzt mal ernsthaft, jeder, der diesen Podcast hört, der muss irgendwie was in der Richtung gut finden. Das geht gar nicht anders. Ihr würdet euch nicht dafür interessieren, wenn ihr nicht selber in irgendeiner Form kreativ wärt. Ihr seid das. Und ich meine nicht damit, dass ihr Gestalter seid oder so, aber ihr seid in irgendeiner Form, in euren Gedanken, in den Worten, Umgang mit anderen Menschen, vielleicht auch künstlerisch, ihr seid kreative Leute. Sonst würden wir euch nicht ansprechen. Und dafür auch nochmal ein riesen Danke und auch für euer Feedback. Und wenn wir mal was sagen, was nicht so cool für euch ist, dass ihr das total super macht, dass ihr uns dann sagt, hey, denkt bitte beim nächsten Mal darüber nach.
Ja.
Ich lerne wahnsinnig viel.
Das ist auch noch was, wofür ich dankbar bin, in welchem Tonfall das kommt.
Ja, und dass auch ganz viele verstehen, dass das hier alles ein Prozess ist für uns alle. Dafür bin ich wirklich dankbar, weil wenn ich momentan Twitter aufmache oder andere soziale Medien, dann denke ich ganz oft, oh, ganz viele verstehen gerade nicht, dass wir uns alle in einem Mega-Prozess befinden und für uns sich so viel neu sortiert.
Ja.
Ein relativ ernstes Ende jetzt, aber ein sehr dankbares Ende. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Schwanz.